Ich begrüße euch ganz herzlich in Folge 40. Ich habe heute mal etwas anderes für euch, also sowas hatten wir noch nicht. Ich habe mit dem Florian Pochlatko gesprochen. Das ist der Regisseur des Films How to be Normal und der Versuch, sich selbst zu verstehen. Ich finde den deutschen Titel gar nicht so gut, also in der Übersetzung gewählt. Englisch würde es heißen How to be Normal and the Oddness of the Other World. Also das, wenn ich das auf Deutsch übersetze, ist es dann, wie soll man normal oder was ist normal? Wie verhalte ich mich normal? Und die Seltsamkeit der anderen Welt. Ja, also ich finde es, weiß auch nicht, wie sie da auf der Versuch, sich selbst zu verstehen gekommen sind, finde ich ein bisschen seltsam. Jedenfalls ist das ein Film, der sich um psychische Gesundheit dreht. Ein junges Mädchen, das in der Psychiatrie untergebracht war und nach der Entlassung sich wieder so ins Leben zurückkämpft und natürlich mit den Dingen, die wir alle kennen, kämpft in der Familie, in der Umgebung, vielleicht auch schnell wieder arbeiten muss, studieren muss. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe ein bisschen mehr zwar gesehen als die Trailer, aber ich finde es ja schon deswegen immer toll, wenn es Filme gibt, wenn es Radiosendungen gibt und so weiter, weil die eben dieses Thema immer in die Öffentlichkeit holen. So, und so ein Film macht es natürlich oft nochmal eine ganz andere Weise. Und ich finde es auch wunderbar, denn man könnte jetzt sagen, man geht ins Kino oder man schaut sich den Film zusammen an mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ein großes Verständnis für dieses Thema haben. Also man guckt sich den Film gemeinsam an und spricht dann danach darüber und sagt, hey, so geht's mir auch. Oder hey, so ist das tatsächlich, wenn wir miteinander reden. Deswegen finde ich es sowieso ganz cool. Ich glaube aber anhand dessen, was ich so gesehen habe, ist er wirklich sehenswert. Und der kommt heute in die Kinos. Ich mache heute die Podcast-Folge ganz fertig. Heute ist der 11.9. Normalerweise veröffentliche ich meine Folgen immer am 12., aber vielleicht mache ich heute eine Ausnahme, mache es gleich mal am 11., dann würde es ja mit dem Kinostart übereinpassen. Und ich glaube, der Florian hat was im Interview vom 9.9. gesagt, aber überall steht jetzt hier, dass es am 11.9. veröffentlicht wird, also sollte jetzt heute deutschlandweit auch in den Kinos zu sehen sein. War auf einigen Filmfesten auf der Berlinale und in Wien ziemlich gefeiert und hat ziemlich für Aufsehen gesorgt. Und in der International Movie Database, falls ihr die kennt, also da gibt es immer so ein Ranking von 0 bis 10, hat er mittlerweile oder im Moment ein Ranking oder ein Rating von 6,8 von 10. Und das ist schon sehr ordentlich. Also 6,8 sind eigentlich immer Filme, die wirklich sehenswert sind. Bei filmrezensionen.de hat er 7 von 10, auch sehr beachtlich. Also ich denke, da kann man guten Gewissens sich das mal angucken und ja, sich mit anderen drüber unterhalten. Vielleicht lernt man da ja auch Menschen kennen, die sich dafür interessieren. Bin sehr gespannt, wer von euch ins Kino geht. Schreibt mir bitte gerne, wie ihr den Film fandet, was ihr so entdeckt habt. Also gerne mal so ein Feedback an mich zurückschicken. Ich werde mir den jetzt dann auch anschauen und vielleicht danach nochmal darüber sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der Folge. Wenn ihr Lust habt, dann bewertet doch meinen Podcast auf eurem Podcast-Hoster, Spotify oder wo auch immer. So erreichen wir immer noch mehr Menschen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir starten ja jetzt in den Herbst. Bis bald. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas. Dann sage ich herzlich willkommen zum Regisseur und Verantwortlichen für diesen Film. Hi Florian.
Hallihallo. Hallo, danke für die Einladung.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute ein bisschen Rede und Antwort zu stehen über deinen neuen Film, bei dem ich gelesen habe, da musst du mir jetzt noch sagen, ob das stimmt, dein Spielfilmdebüt darstellt.
Ja, das ist tatsächlich mein Langspielfilmdebüt. So kann man das sagen.
Du hast aber schon andere Projekte realisiert. Also ich sage mal ganz kurz, ich mache immer so einen kleinen ChatGPT-Vorbereitung. Wer ist denn Florian Pochlatko? Und dann schreibt er, ist ein österreichischer Regisseur und Drehbuchautor, studierte audiovisuelles Mediendesign, experimentelle visuelle Kunst und Filmregie. Stimmt es soweit?
Ja, und kritische Theorie auf der Akademie der Bildenden Künste in Wien.
Okay,
Das war
braucht man
das.
das alles, um diese Filme zu machen, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also man muss für sich selbst einfach Orte finden, an denen man sich wohlfühlt und denen man Dingen nachgehen kann, für die man sich interessiert. Und das sind Kunstuniversitäten immer ganz ein gutes Sammelbecken für Wunderlinge und Sonderlinge, zu denen ich mich vielleicht auch ab und zu zählen würde.
Und ist Regie führen jetzt so dein Haupttätigkeitsfeld oder machst du dann andere Dinge haupttätig? Wie ist das bei dir?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Regie ist eigentlich immer so der kleinste Teil der Arbeit, weil das so man jetzt zum Beispiel im Bezug auf dieses Projekt, da arbeitet man schon so 3,5 Jahre an so einem Film und die Dreharbeiten sind dann insgesamt 27 Tage, an denen man als Regisseur tätig ist im klassischen herkömmlichen Sinne und in der restlichen Zeit ist man eigentlich so ein bisschen ja, künstlerische Projektleiter, einfach so Urheber, also halt ja, ein bisschen Urheber des Projekts und konzipiert diese ganzen Dinge. Ich weiß, ja, es zählt vielleicht auch zur Regisseur dazu, aber ja, Regisseur ist eigentlich der am Set, der dann Action sagt und so. Und da bin ich tatsächlich ja selten dort. Also genau.
Also du verbringst sehr viel Zeit mit Vorbereitung.
Genau, sehr viel Zeit mit Vorbereitung, mit Besprechungen, mit Schreiben viel, mit Konzeption von Ideen und Projekten eigentlich. Also ich würde mich selbst eher als Filmemacher bezeichnen, so, weil es so ein bisschen so ein mehr holistischer Begriff ist, der halt einfach das auch so ein bisschen mitdenkt, dass man auch im Schnitt viel dabei ist und dies, das, genau.
Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt doch dann bestimmt auch so die Variante, dass man Regie führt, so an sich und wieder geht und irgendwie für irgendeine Produktionsfirma das dann wieder abgibt.
Genau, das ist, würde ich jetzt mal sagen, der klassische Regisseur.
Okay.
Also da wird das Projekt so ein bisschen an einen herangetragen, man ist dafür zuständig, das ordentlich umzusetzen, aber die Urheberschaft oder die Idee von einem Projekt liegt oftmals außerhalb. Also man sagt vielleicht bei einer Produktionsfirma oder bei einem Autor, der sagt, hey, ich habe eine coole Idee, ich gehe jetzt zu einer Produktionsfirma hin und überlege die, okay, welcher Regisseur könnte hier passen. Das mache ich selbstverständlich schon auch, nur genau, verbringe ich die meiste Zeit damit, einfach solche Projekte einfach so zu konzipieren und irgendwie so auch zu kuratieren und zu überlegen, welche Menschen passen da dazu, welche Produktionsfirma passt da dazu, dies, das. So, ja.
Wir sprechen ja jetzt heute über den Film How to Be Normal, und der Versuch, sich selbst zu verstehen. Wie ist es denn eigentlich zu der englischen Übersetzung gekommen, die da heißt How to Be Normal and the Oddness of the Other World?
Also kurz zur Berichtigung, also der Film heißt im Original How to Be Normal und The Oddness of the Other World, sehr, sehr bewusst auch gewählt für einen österreichischen Film. So ein englischer Titel, weil es natürlich in dem Film um eine Person geht, die psychotische Wahrnehmungszustände durchlebt und sich damit so auch ab und zu fühlt, als wäre sie in einem Film. Und wir sehen in diesem Film auch den Film abläufen, in dem sie sich gefangen fühlt. Und genau, und deswegen heißt dieser Film ein bisschen so, hat so einen Harry Potter-mäßigen Titel, wo man sagen könnte, Harry Potter und der Stein der Weisen oder Indiana Jones und die Kreuzritter von sowieso, heißt mein Film halt How to Be Normal and the Oddness of the Other World. Genau, und ja, im Deutschen wird er wahrscheinlich in weiterer Folge How to Be Normal abgekürzt genannt, aber voll. Es war natürlich auch so eine Idee des Verleihers des Deutschen, so wie man das eindeutschen könnte. Und da ist dieser Verleiher bei dem gelandet. Aber ich glaube, wir einigen uns darauf, dass das in weiterer Folge einfach How to Be Normal genannt wird, der Film.
Also auf den Titel komme ich eh nochmal, auf How to Be Normal komme ich nochmal zurück, weil das ja irgendwie so, das rahmt das ganze Thema ja super ein, finde ich.
Genau, ja.
Und kannst du uns vielleicht oder den Hörern mal so ein bisschen erklären, um was wird's denn oder geht's denn in dem Film?
In dem Film geht es um die Mitte 20-jährige Pia, die einfach frisch aus der Psychiatrie wieder in ihrer alten Welt landet und bei ihren Eltern einziehen muss und versucht wieder Fuß zu fassen und einen Aushilfsjob in der Firma des Vaters annimmt und irgendwie versucht einfach wieder an ihrem Leben anzuknüpfen und ja, da beginnt eigentlich die Reise dieser Figur.
Okay, also habe ich auch so im Ansatz gelesen, er kehrt in ihr Elternhaus zurück, kämpft mit gesellschaftlichen Erwartungen, Medikamenten, Job und sozialen Beziehungen.
Genau.
Hast du denn bei der Darstellerauswahl, warst du da dabei und wie wurde das ausgewählt?
Ja, also genau, also dadurch, dass das ja so ein bisschen so den Ursprung bei mir hat, dieses Projekt, also als Autor und als Regisseur, habe ich natürlich von Produktionsfirma bis Kollaborateuren im Drehbuch bis Darstellenden bis Kamera, wer das alles macht, einfach zusammengesucht und einfach zusammengestellt und ein großes Team zusammengestellt. Und ich bin relativ früh im Prozess auf Luisa gestoßen, die auch Wurzeln in Wien hat. Wir hatten aber witzigerweise selber, kannten uns persönlich nicht, was relativ ungewöhnlich ist für Wiener Verhältnisse, weil hier kennt jeder jeden. So, genau. Und wir haben uns dann sehr unbefangen in Berlin während der Corona-Zeit im Jahr 2020 ganz am Schluss kennengelernt. So, und das war schon, da gab es eine Skizze und eine Idee zu dem Projekt. Und ganz am Anfang stand eigentlich schon relativ schnell fest für mich, dass ich gerne hätte, dass sie das spielt und einfach mir eine Zusammenarbeit gewünscht habe. Und ja, und dann gab es noch den Kameramann Adrian Bitron, der auch ein Neuling im Langfilmsegment war. Und genau, und zwischen diesen drei Personen ist dann dieses Projekt mehr und mehr gewachsen.
Okay. Der Film behandelt ja auch, also unter anderem natürlich Generationenkonflikte.
Genau, ja.
Insbesondere das Leben unter einem Dach habe ich auch gelesen, ne? Gibt's denn hier besondere Hintergründe, warum du das so gewählt hast oder warum es so passiert oder siehst du da Verknüpfungen zu psychischen Problemen?
Ja, es kommt natürlich darauf an. Also es ist natürlich auch regional spezifisch, aber natürlich ist es also einerseits, wenn man von Generationen spricht, muss man auch immer gleichzeitig auch so ein bisschen von familiären Banden sprechen. Und sobald man sich auf eine Reise macht in das Innere seiner eigenen Psyche, sei es jetzt als Autor oder als Privatperson, stößt man recht schnell auf diese Kernbeziehungen innerhalb von familiären Komplexen, sei das jetzt zu Geschwistern, sei das jetzt zu Eltern, sei das jetzt zu Kindern. Genau, da wird es immer kerndramatisch so. Und natürlich hat man auch gemerkt, dass in Bezug auf Mental Health-Thematiken klar auch hier einfach eine Generationenschere sich aufmacht, wo man merkt, okay, wie wurde in welcher Generation mit welchen Problemen wie umgegangen? So, und das ist ein Themenfeld gewesen, das mich natürlich sehr interessiert hat, weil auch so am Anfang dieser Reise natürlich stand auch immer so dieser Vorwurf einer jüngeren Generation, einfach auch verweichlicht zu sein oder irgendwie die Probleme nach außen zu tragen zu sehr, weil davor natürlich Generationen waren, die einen völlig anderen Zugang dazu hatten, nämlich einfach Buckel ab und Augen zu und durch und runterschlucken. Und man merkt schon, das macht natürlich was, also wenn man, also halt genau, das sind einfach verschiedene Umgänge mit Problematiken und das hat mich einfach interessiert. Und ich wollte einfach als Autor und in der Erzählung der Geschichte einfach, dass diese Generationen aufeinandertreffen, unter einem Dach leben müssen, miteinander auskommen müssen und genau, sich gegenseitig verstehen lernen müssen.
So wie es ja klassischerweise so im frühen Erwachsenentum eigentlich immer noch Sache ist oder aktueller Sache ist, ne?
Ja, kommt ganz drauf an. Also je nachdem, im frühen Erwachsenentum, aber auch wenn man zum Beispiel in einer jungen Elternschaft, wenn man zum Beispiel wieder selbst Kinder kriegt, habe ich das Gefühl oder beobachte ich in meinem Umfeld, dass man dann sehr stark darauf reflektiert, eigentlich so, wie man selbst erzogen wurde und da wieder bei seinen Eltern landet, irgendwie so geistig und irgendwie so das so hinterfragt. Genau. Aber weil du das junge Erwachsenenalter ansprichst, ist es natürlich irgendwie so für viele, viele Menschen auch das allererste Mal, dass man irgendwie so außerhalb der Schule und außerhalb dieser wirklich auch klar, sehr, sehr, sehr klar vorgegebenen Strukturen landet und sich erstmals überlegen muss, okay, wer bin ich jetzt eigentlich außerhalb dieser Vorgaben? Und das ist auch oftmals der Beginn einer Reise, wie sagt man das jetzt? Das ist oftmals ein Punkt, wo viele Leute an Dingen stoßen, die ihnen an sich selbst vielleicht vorher noch gar nicht aufgefallen sind, so.
Und sich damit vergleichen und schlechter abschneiden.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich was sehr Deutsches, was du gesagt hast, weil natürlich halt in Deutschland Leistungsdruck in Bezug auf das Bildungssystem und aber auch auf das universitäre System ein ganz anderer ist, der aus österreichischer Perspektive wirklich fast schon menschenfeindlich sich anmutet. Also wir sind ja gesegnet mit einem Nicht-Numerus-Clausus. System, wo eigentlich so universitäre Bildung viel freier zugänglich ist, unabhängig davon, was für Noten man in einem sehr stark normativen Schulsystem und Bildungssystem, wie man da abschneidet. Also ich kann viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die wären heute keine Chefärzte, wenn sie sich an dieses System in Deutschland halten müssten, sind es aber geworden, weil sie eben woanders geboren sind. Genau, ja, und wir als Wiener sind natürlich gesegnet mit diesen ganzen Numerus Clausus, Flüchtlingen und Dropouts aus Deutschland, weil es irgendwie auch oftmals Misfits sind, die die Stadt einfach extrem beleben und einfach wahnsinnig viel beitragen hier in Wien und einfach die Stadt ordentlich aufmischen. Und das bin ich sehr dankbar darüber, muss ich sagen. Genau.
Und jetzt ist für mich so die Frage, hast du denn selbst dann irgendwie einen Hintergrund, was psychische Belastungen oder Krankheiten angeht?
Also das Ding ist natürlich das, in Bezug, also so je tiefer mich in diese Thematik begeben habe, desto mehr bin ich draufgekommen, dass es fast niemanden gibt, der keinen Bezug hat zu solchen Themenfeldern, sei es jetzt enge Verwandte, sei es geliebte Personen oder sei es man selbst. Und das hat mich natürlich dann einiges an Respekt gekostet, weil das war der erste Moment, wo ich echt mal geschluckt habe und mir gedacht habe, wow, okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen zu viel Respekt vor solchen Themenfeldern. Aber klar, also ja, ich habe natürlich selbstverständlich genug Wissen angesammelt gehabt innerhalb von therapeutischen Situationen oder im nahen Umfeld, dass ich mir einfach zugetraut habe. Also einerseits, dass ich mir zugetraut habe, eine Geschichte in diesem Umfeld zu erzählen, aber auch aus einer Dringlichkeit heraus, weil man dann ja schon jahrelang irgendwie eine Form von Wissensproduktion im Hintergrund laufen hatte, die einem einfach irgendwie so, also ich muss schon sagen, also jetzt so, wenn man so 10 Jahre zurückblickt, oder so, wo ich so das erste Mal so wirklich so ernsthaft Therapiesitzungen hinter absolviert habe und so, da waren das schon einfach andere Themen. Da war das einfach auch richtig tabu, irgendwie so das einerseits zuzugeben, dass man da vielleicht sich in Therapie begeben hat, aber andere und das einen auch wahnsinnig angreifbar gemacht hat, irgendwie so gesellschaftlich. So, und das hat von dorthin bis jetzt schon einen großen Wandel hingelegt. Also es ist schon fast wirklich, wirklich okay, bis schick zu sagen, dass man sich mit seiner mentalen Psychohygiene stark auseinandersetzt. Aber dadurch, wenn Dinge so in gesellschaftliche Randbezirke gedrängt werden und ungern darüber gesprochen wird, dann ist man dort auch sehr vulnerabel und da kann auch sehr viel Schindluder getrieben werden mit diesen Gruppen, die ja einfach eigentlich auch so immer so ein bisschen in der Sprachlosigkeit waren, so in meiner Erfahrung. Und aus dieser Sprachlosigkeit und aus dieser Schattenwissensgenerierung hat sich einfach auch die Idee geboren, so einerseits, also ich arbeite immer aus einem sehr emotionalen Impuls heraus, so. Also ich bin niemand, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ein tolles Unternehmen, das mich irgendwo karrieremäßig hinbringt. Und das fütter ich jetzt, sondern es ist eher so, ah, okay, hier ist irgendwas, was pressiert emotional und ich will darüber reden. Also ich will mich damit einhergehend beschäftigen, so. Und genau, und in diesem Spannungsfeld hat sich dann auch das entwickelt, dass man irgendwie beginnt, darüber zu schreiben, so. Und da war auch der Wunsch schon irgendwie so, ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, also im Beginn dieses Projekts war das wirklich auch extrem, sich zu öffnen und andere Leute sich einzuladen, sich zu öffnen, also im Gespräch, also im Peer-to-Peer-Gespräch eigentlich so, was für patientische Erfahrungen teilen wir miteinander, die wir uns eigentlich gar nicht öffentlich aussprechen trauen, geschweige denn eigentlich untereinander teilen wollen oder uns trauen. So, und aus dem heraus ist einfach die Idee dann entstanden, okay, was ist, wenn man daraus eine Plattform bildet, die vielleicht anderen Leuten auch die Möglichkeit gibt, sich weitergehend zu öffnen und damit dann irgendwie so zu einer Normalisierung des Diskurses beiträgt. Das war so ein bisschen so der Weg, den dieses Projekt genommen hat. So.
Okay. Ich habe gelesen, dass du auf Diagnosebegriffe verzichtest im Film. Ist das so?
Ja. Ja,
Und warum?
also naja, also hier in meinem Film werden Diagnosebegriffe als Zuschreibungen verwendet,
Ah, okay.
aus einem bestimmten Grund. Also erstens hat sich in der, also wie gesagt, das Projekt ist aus einer Peer-to-Peer-Situation heraus entstanden. Also ich share, du sharest und wir sammeln Geschichten und aus denen entsteht vielleicht dann irgendwann mal was, aber keine Ahnung, wo das hinführen wird so. Und in diesen ganzen Recherchen hat sich einfach herauskristallisiert, dass einerseits Patientinnen und Patienten mit einer langjährigen Erfahrung einfach multiple Diagnosen bekommen im Laufe ihrer Karriere. Es ist auch sehr bedingt davon, wer einen diagnostiziert und es ist davon bedingt, wo man diagnostiziert wird. Das heißt, Diagnosen sind mindestens so flexibel und fluide wie Gesellschaftssysteme. So, das heißt, wenn man nach Amerika blickt, dann ist der Katalog von psychischen Krankheiten ein anderer als hier. Hier, wenn man zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat als die Normgesellschaft, dann hat man viel höhere Wahrscheinlichkeit, als schizophren diagnostiziert zu werden. So, das heißt, Diagnosen sind auch Gesellschaftstools. So, und mir das mal dahingestellt und auf der anderen Seite war natürlich halt irgendwie so auch sehr viele Ärztinnen und Ärzte und Arbeitende und Forschende in diesem Feld beratend bei dem Projekt dabei, die von denen eigentlich so der Tenor war, wenn du das authentisch machen willst, dann blur diese Diagnosen. So, also dann vermisch, dann lass diese Figur wie an einer Demarkationslinie von verschiedenen Diagnosemustern existieren. Weil das ist das, was wir in den meisten Fällen sehen. So, das ist natürlich das eine. Und wenn man jetzt schon mal so tief drinnen ist, dann muss man auch gleich noch tiefer reingehen und sagen, Diagnosen sind natürlich wahnsinnig hilfreich also können wahnsinnig hilfreich sein für Patientinnen und Patienten, weil einem das endlich mal einen Schlüssel zur Erklärung gibt, was eigentlich mit einem los ist. So. Das heißt, man ist in erster Linie mal dankbar, eine Diagnose zu bekommen, weil man endlich mal schwarz auf weiß hat, dass es vielleicht was nicht in Ordnung sein könnte und man sich das nicht nur permanent einbildet, so. Aber auf der anderen Seite, und so komplex und ist leider die Welt, beeinflussen Diagnosen aber auch das Verhalten der Patientinnen und Patienten. Das heißt, sobald ich eine Diagnose bekomme, bin ich more prone, also dazu, mich dieser Diagnose entsprechend zu verhalten. So. Und das hat bei mir natürlich auch also das Fragemuster aufgeworfen, okay, was macht eigentlich Framing im Generellen mit einer Person? Was passiert, wenn ich eine Person als eine bestimmte stigmatisiere? Was macht es mit der Person? Sie wird sich wahrscheinlich diesem Stigma entsprechend verhalten. Und dort ist man schon direkt in der Grauzone von Henne und Ei, von totalem Konstruktivismus eigentlich so, von wie sehr beeinflusst der Beobachter seine Umgebung Und wie weit ist die Welt eigentlich eine gemachte, so von meiner eigenen Wahrnehmung? Und da sind wir dann schon mittendrin in der Gedankenwelt, die auch The Matrix hervorgebracht hat. Und deswegen ist The Matrix so ein einerseits essentielle Kulturprodukt jetzt, wo einfach Gen Z-Leute auf den Film zurückgreifen, obwohl die da ganz, ganz jung bis nicht geboren waren, halt so, aber das für die so ein Klassiker ist, der jetzt gerade durch die Social Medias meandert. Aber andererseits ist es auch klar, also ist es, kommt es in meinem Film sehr stark vor, weil das eben diese Gedankenwelt ist von, wie wirklich ist eigentlich die Wirklichkeit, wer bestimmt, was die Wirklichkeit ist. Und genau, im Sinne, weil wir geredet haben von, waren die Studien, die ich gemacht habe, notwendig? Kritische Theorie ist natürlich sehr stark das ist also aus der linken Denkschule eigentlich von so Horkheimer, Marx, Adorno, dies, das, wo es natürlich sehr stark darum geht, wie analysieren wir Gesellschaftsmodelle? Was ist die Opposition zu einer Normgesellschaft? Wie funktioniert hegemonielle Systeme? Und so, und darin kann man natürlich auch sehr stark darüber nachdenken, wer bestimmt, was normal ist und wer bestimmt, was nicht normal ist. So, und das sieht man natürlich auch sehr stark in repressiven Gesellschaftssystemen, dass die auch bald mal mit der Keule kommen, okay, diese verrückten Aufmüpfigen da. So, und also es macht, ich kann da ein bisschen, also genau, vielleicht stoppe ich hier mal, aber das sind natürlich so diese großen Frageinseln, die mich beschäftigt haben im Bauen dieses Narrativs, dieses Films. So.
Also finde ich spannend, wie tief du ja da kreativ auch irgendwie drin bist in dem Thema. Und was mich da total interessiert ist, wie bist du denn mit dem Thema Humor umgegangen in dem Film? Weil das ist ja immer so ein ganz, ganz kritisches Element.
Ja, klar, also dadurch, dass es eigentlich, wie sagt man das? Also, das ist ein Film von Betroffenen für Betroffene in erster Linie. Also so, sei es ja in welcher Form auch immer betroffen. Also sei das jetzt durch Beobachtungen, die man gemacht hat, sei das jetzt, ob man Menschen begleitet hat durch schwierige Phasen oder sei es, ob es einen selbst betroffen hat. Aber ja, daher kommt irgendwie so auch so diese bestimmte Form von Galgenhumor, die sich einstellt, wenn man halt irgendwie schon mal die Schwelle übertreten hat, halt irgendwie so und dann im Welcome to the Circus einfach halt irgendwie so in diesem Zirkus, in dieser Maschine gelandet ist, nennen wir es so. Es ist auch was, was viele Betroffene teilen und jetzt aus filmischer Perspektive, natürlich bin ich in erster Linie Filmemacher und da hat mich schon auch interessiert zu sagen, ah, okay, ja, wir kennen genug Filme, die sich dieser Thematik widmen, aber es ist meistens irgendwie mit so einem Paranoia-Plot oder mit einem Crime-Plot oder mit ein Horrorfilm. Und ja, selbstverständlich, das ist alles der blanke Horror. Es ist wahnsinnig unangenehm für Leute, in solchen Situationen zu sein. Aber natürlich ist es auch so, man muss sich ja auch gegenseitig ein bisschen aufmuntern. Und ich dachte mir, wenn ich etwas Verbindendes kreieren will, wie so einen Film, der ja als Peer-to-Peer-Plattform vielleicht funktionieren kann, dann ist Lachen einfach, wenn man es schafft, über etwas zu lachen, dann hat man es gleichzeitig auch geschafft, etwas zu benennen. So, und wenn man etwas geschafft hat zu benennen, dann ist es plötzlich nicht mehr so bedrohlich, wie es vorher war. So, und es ging ganz viel in dieser Arbeit darum, wie generiert man Sprache für Dinge, für die es lange Zeit eigentlich noch nicht so ganz eine Sprache gibt. Und um den Circle jetzt mal zurückzuschließen zu den Diagnosen, man merkt ja auch jetzt gerade im Internet halt irgendwie so sehr stark, da wird ja mit oder gegenüber, also auch in der Alltagssprache, da wird ja gerade sehr stark mit Diagnosen um sich geworfen. Die eine Person ist ein Narzisst, die andere Person hat ADHS und das sind alle irgendwie, werden mit Diagnosen bestückt und das ist natürlich so ein Beginn, sich mit Sprache auseinanderzusetzen oder Sprache zu finden, weil jetzt ist man, weil es ja immer auch ein dialektischer Wissensfindungsprozess, wo man sagt, okay, ich tituliere jetzt, alle sind jetzt Narzissten So, dann kommt natürlich der Umkehrschluss, ja, okay, warte mal, sind das jetzt wirklich wir? Also wir müssen genau über diese Begriffe plötzlich nachdenken und die wieder beginnen zu hinterfragen. Und schon setzt sich diese Maschine von allgemeiner Wissensproduktion in Gang. Und das wollte ich, genau. Also, und am Anfang dieser Reise, und wie gesagt, so vor 10, 15 Jahren, da waren wirklich viele, da war vieles noch im Dunkeln und vieles ohne Begriffe. Und jetzt sitzen wir hier und können eigentlich ohne uns radikal zu fühlen, also halt, ohne das, also halt können eigentlich ganz entspannt in einem Blog sprechen, der Depression in der, im eigentlichen Resignation schon hat. Und das ist ein Fortschritt. Das ist eigentlich ein sehr guter Fortschritt, muss ich sagen.
Ja, absolut. Ich habe gelesen, dass der Film, also ihr habt natürlich Interviews geführt und das Ganze intensiv vorbereitet. Also, wobei du ja gesagt hast, ihr habt viel darüber gesprochen, ihr habt Geschichten gesammelt, ohne die Idee jetzt erstmal, dass dieser Film daraus entstehen soll, sondern wir gucken mal, was daraus wird. Es gab aber auch den Begriff erfahrungsbasierte Recherchen. Was stelle ich mir denn darunter vor?
Naja, also es ist ein Oral History Film, also der besteht aus 90, also halt so, der besteht schon aus 90% Oral History. Also das sind Patientinnengeschichten, Erfahrungsberichte, Ärztinnen und Ärzte, die da sich beteiligt haben, und alle haben eigentlich so aus ihrer Perspektive zu dem Thema contributed, und deswegen ist der Film auch so geworden, wie er ist, sehr, sehr multiperspektivisch und sehr viel einfach auch. Und genau. Ja.
Ja, also das sieht man tatsächlich im Trailer auch. Also ich habe zwei Trailer gesehen, aber einer davon, da sieht man so die Gegensätze, die das Ganze so mit sich bringt auch, ne? So diese Welt und
Genau, ja.
Unverstanden und in der man sich auch so ein bisschen austobt und versucht, sich selbst darzustellen oder sich selbst kennenzulernen. Und auf der anderen Seite diese Welt, die ja normal ist, ne? So dieses How to be normal, die einem zeigen soll, wie man normal ist.
Ja, also es wurde im spanischsprachigen Bereich umbenannter Film, der ist nämlich dort ins Kino gekommen auch. Und dort heißt der Como ser, ser normal en un mundo extraño. Und das heißt irgendwie so viel wie man normal ist in einer fremden Welt, in einer fremdgewordenen Welt. Und in dem Film selbst, das stellt eigentlich so, also was viele Menschen gesagt haben, also in den Beschreibungen des Films, da wird irgendwie so die Normalität der eigentlichen Welt so ein bisschen in Frage gestellt, und dem wird eine Figur gegenübergestellt, die für sich schon so ein bisschen die Grenzen verloren hat. Also es geht eigentlich so um, wie man um psychische Gesundheit in einer aus den Fugen geratenen Welt. Und ich glaube, das war sehr stark auch so ein Allgemeinbefinden, das uns viele betroffen hat in der Corona und vor allem in der Post-Corona-Zeit. So.
Ist, der Film ist aber noch nicht komplett veröffentlicht, oder?
Es kommt drauf an, also er kommt jetzt in Deutschland ins Kino und in Österreich ins Kino. Also genau, aber er hatte schon immer so ein paar, also er wird auf Festivals gespielt, dann hat er zwei Preise im spanischsprachigen Bereich gibt es eine Arthouse-Plattform, die heißt Filmin. Und die ist dort recht beliebt. Und der hat eben, die machen einmal im Jahr ein Filmfestival. Und dort hat der Film zwei Preise gewonnen. Und deswegen haben die den Film für eine Woche lang gestreamt. Und das haben sich viele Leute dort angesehen. Und genau, und der war auch schon in Uruguay jetzt regulär im Kino, irgendwie so. Also, aber hier bei uns kommt er jetzt erst so.
Ich habe gesehen, Berlinale, ne? Auf jeden Fall warst du ja auch, glaube ich, selber. Und in
Genau.
Österreich ist dann das Pendant die Diagonale dazu.
Genauso ist es. Also Berlinale, da hatten wir unsere Weltpremiere. Das war irgendwie so die Ur-Ur-Uraufführung des Films. Und die Diagonale ist so das eins der zwei. Also es ist eigentlich so für österreichischen Film das wichtigste Festival in Österreich. Da haben wir eröffnet. Das war sehr aufregend. Das war sehr, sehr aufregend.
Wie ist denn
Ja.
das, wenn du, also du sitzt doch da selber in der Vorstellung mit drin, oder?
Ja, nicht mehr ganz. Also das ist Wahnsinn. Also ich musste sehr schnell lernen, jetzt eine andere Rolle einzunehmen. Also das ist ja auch bei diesem Beruf, den ich da ausübe, der ist sehr facettenreich. Also man muss da immer sehr schnell auch lernen. Also dadurch, dass das jetzt so das erste Mal war nach der Uni, dass ich das auf einer großen Skala, diesen Film gemacht habe, so musste ich viele Dinge instantly schnell lernen. Und eines dieser Dinge war, dass ich jetzt nicht mehr das Publikum bin dieses Films und irgendwie so, sondern eine neue Rolle einnehmen, nämlich mich vor den Film und hinter den Film zu stellen. Und das spießt sich ein bisschen. Also ich habe aufgehört, also ich schaue immer, ich bin der Dude, der hinten herumkrallt und schaut, ob der Ton passt. So. Genau, aber ich habe ihn in Berlin gesehen. So, das hat dazu geführt, dass die eine der auflagenstärksten österreichischen Zeitungen als erste Interviewfrage gefragt hat, werden Sie bei der Österreich-Premiere wieder so nervös sein wie in Berlin? Weil ich natürlich tausend Tode gestorben bin in diesem Kino, weil also da achtet man wirklich auf jede Person, die ihr Gewicht am Sitz verlagert, was das jetzt bedeutet, hat die den Witz im Film gut gefunden, finden die das alle total scheiße. I don't know, es hat uns ja alles so wirklich, wir wussten ja überhaupt nicht, wie das ankommen wird, so. Und dann war das natürlich die größte Ehre der Welt, auf der Berlinale laufen zu dürfen. Und wir haben auch tatsächlich, und es hat auch hohes Interesse bis jetzt sehr generiert. Also, wir haben jetzt seit der Berlinale im Februar, das ist ein halbes Jahr, nur ausverkaufte Shows gespielt. Das ist so ur das Kompliment. Aber es würde mich sehr, sehr nervös machen, da immer drin zu sitzen und mir drüber nachzudenken, ob den Leuten der Film gefällt. So, weil er ist natürlich, man muss schon so all in gehen, auch emotional bei solchen Dingen. Das heißt, man muss sich da schon auch vulnerabel machen, damit das eventuell für andere Leute anknüpfungsfähig ist. Also so. Das ist ein Zitat von einem echt coolen Autor, der hat mal gesagt, Charlie Kaufman hat mal gesagt, so was man als Kulturschaffender oder als Autor oder als Geschichtenerzähler oder als Filmemacher am meisten leisten kann, ist anderen Menschen das Gefühl zu geben, weniger allein zu sein in ihrem Leben. So, und um dort mal hinzukommen, muss man auch, also jetzt ein anderer Filmemacher, sorry, will nicht nur Dudes zitieren, aber Quentin Tarantino, und es ist bezeichnend, dass er das sagt, weil man würde es nicht glauben, wenn man seine Filme kennt, so, mach's, make it as personal as you are embarrassed to share it. Mach's so persönlich, dass es dir peinlich ist, mit anderen zu teilen. Und es ist mir sehr peinlich, also sagen wir so. Aber man muss auch dazu einen Unterschied sagen, es ist kein autobiografischer Film, also es ist ein Unterschied zwischen privat und persönlich. Hat jetzt immer Michael Haneke gesagt, so pass auf, dass du privat nicht mit persönlich verwechselst, aber sagen wir so, es ist ein wahnsinnig persönlicher Film und es ist jedes Mal schießt mir der Schweiß in Perlen vorm Gesicht, wenn dieser Film gespielt wird auch. Und mittlerweile, jetzt nach einem halben Jahr, kann ich sagen, okay, es war kein völliges Desaster. Es ist kein absoluter Mega-Flop. Es ist nicht komplett peinlich. Und es geht auch schon ein bisschen ruhiger in diese ganzen Screenings. Aber ich bin nach wie vor aufgeregt. Und es ist nach wie vor auch emotional viel. Also man muss sich da schon wappnen auch, ja.
Ich finde es auch sehr, sehr mutig, dein Debüt sozusagen bei auch so einem belasteten Thema. Ich nenne es jetzt mal ein belastetes Thema zu feiern, ne? Und dann so einen Film abzuliefern, der ja wirklich auch grenzwertig sein kann für viele, ne? Das ist gerade das Thema.
Völlig grenzwertig, die Leute haben Kopfschütteln, die Hände vor die Stirn geschlagen, so, also bevor der Film rausgekommen ist, so, war natürlich so, ist man auch konfrontiert mit vielen so älteren Meinungsmachern und die waren wirklich auch perplex, was das sein soll, was soll das sein, was ist das, was, und jetzt ist natürlich irgendwie so ein halbes Jahr später so urschön zu sehen, dass das eigentlich sehr angenommen wird und da gar nicht so die Frage im Raum steht, aha, was zur Hölle so. Und also es war natürlich ein Hochrisikoprojekt auf jeder Ebene, aber das muss man schon auch riskieren als Filmemacher. Dafür tritt man an. Also so, deswegen, das ist vielleicht mein Unterschied zu jemandem, der ein reiner Regisseur ist, so. Der gibt natürlich auch zu 100% alle Emotionen her. Nur du hast halt immer auch so ein bisschen das Backup, dass vielleicht das Drehbuch von wem anderen ist oder das eine Auftragsarbeit war. Und hier war es so, okay, wir gründen jetzt ein Projekt und das ist das und Das entscheidet jetzt über alles in unserem Leben, weil das ist ja auch sehr schwierig. Auch man hat das, man kennt es irgendwie so auch in Deutschland, so der Debütfilm, der erste nach der Uni, ist sehr entscheidend über das, was man karrieretechnisch macht. Und da will man möglichst wenig falsch machen. Da will man auch irgendwie, man will ja immer auch irgendwo dazugehören. Und das fühlt halt irgendwie, das führt schon auch dazu, dass dass man oft auf Nummer sicher geht in diesen Projekten. Und das darf man auch niemandem vorwerfen, weil es hängt wirklich alles, alles, alles da dran. So, und da muss man auch halt irgendwie so diesen klaffenden Abgrund ein bisschen ein Schnippchen schlagen, indem man einfach einen vorsätzlichen, einfach all-in geht. So, das ist so, war mein Credo bei dem Ganzen und dementsprechend emotional und wild war das für uns alle natürlich auch.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie du da drin sitzt und wenn du warst ja jetzt quasi an allem beteiligt, quasi, und sitzt ja dann da drin und hast jeden Millimeter mitgestaltet oder entschieden und guckst dann auch auf jeden Millimeter. Und ich bin sicher, dir fallen natürlich dann auch Dinge auf, wo du sagst, ah, das hätte ich vielleicht doch noch besser machen können, was keinem anderen Menschen auffällt.
Ja, selbstverständlich. Also es ist natürlich prozessual. Also es ist immer so, es ist ja immer prozessual und kollaborativ. Also es ist nicht immer, ich entscheide das, sondern es ist immer so, ich lade jemanden ein. Und in diesem Tandem und gegenüber entstehen Dinge. Aber ja, es stimmt, ich war wirklich an fast. Ich habe sogar bei den Effekten, ich habe sogar die Effekte noch mitgebastelt, so bei dem Film. Genau. Also ja, da war schon, genau. Und das ist wild, aber lustig. Schon sehr lustig auch, ja.
Ja, was ich dir spiegeln kann, ist auf jeden Fall also ich habe den Film ja noch nicht ganz gesehen, aber die Trailer, die ich angeguckt habe, ich habe da ja viel auch durch, was der Filmtrailer so zeigt und habe mich da oft wiedergefunden, also in diesen Szenen, tatsächlich auch schon in diesen kurzen Szenen. Und freue mich tatsächlich darauf, den Film gucken zu dürfen, wenn er dann rauskommt. Hast du ein Datum für mich, wann genau wir den Film sehen können in Deutschland?
Ja, selbstverständlich. Also wir beginnen am 9.9. In Babylon Berlin. Da ist unsere Eröffnung und ab dem Zeitpunkt sind wir eigentlich viel unterwegs. Wir haben ein Preview in Düsseldorf, Hamburg, eigentlich so in allen größeren Städten kommt der Film mal vorbei und ab dem 9.9. eben in Deutschland zu sehen.
Sehr schön. Also der ist dann deutschlandweit zu sehen?
Der ist deutschlandweit zu sehen, ja genau.
Okay. Genau. Ich habe vorher auch so eine Reise gesehen, wo er ab und zu mal zu sehen ist und dann ab 9.9. geht es dann los, kann man überall den Film sehen. Ja, Florian,
Genau.
vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da Rede und Antwort zu stehen. Macht es für mich jetzt noch spannender, den Film zu sehen und dir eventuell dann mal noch eine Rückmeldung zu schreiben,
Ja,
wie es
selbst
denn
bin ich
war.
natürlich recht herzlich eingeladen. Wo bist denn du gerade? Bist du in welcher Stadt? Von welcher Stadt aus?
Also grob von Würzburg aus.
Ah ja, cool. Ja, ich hoffe, also wenn wir dort in die Gegend kommen, dann bist du natürlich unser Guest of Honor.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Ja, super. Ja, cool.
Florian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank
Dankeschön,
fürs
danke.
Aufklären. Und wie gesagt, ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Ich lege den Trailer jetzt zumindest mal allen ans Herz, den ihr in den Shownotes anklicken könnt. Und jawohl, hoffentlich sehen wir uns dann persönlich bald, Florian.
Ja, danke schön, danke. Ja, ich hoffe, wir sehen uns persönlich. Danke für die Einladung und viel Glück mit dem Podcast weiterhin.
Vielen Dank, mach's gut.
Danke.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und/oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.